Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Jeder kennt das. Eine wichtige Aufgabe steht an, aber man schafft es einfach nicht loszulegen.
Stattdessen scrollt man dann auf seinem Handy rum oder erledigt Aufgaben wie zum Beispiel Wäsche waschen oder mal Altglas wegbringen.
Ihr kennt dieses Phänomen vielleicht unter dem Begriff Aufschieberitis. In der Fachsprache heißt das Prokrastination. Wir möchten heute klären, wie ihr es schafft, wichtige Dinge anzupacken. Aber auch, warum Aufschieben nicht immer schlecht ist. Außerdem sprechen wir über Warnsignale, denn manchmal kann das Prokrastinieren so stark werden, dass daraus psychische Erkrankungen resultieren können und man sich psychologische Unterstützung suchen sollte. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Focus Gesundheit.
Und ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Focus Gesundheit.
Antonia, mal Hand aufs Herz, wie oft schiebst du Dinge auf?
Also ich drücke mich sehr gern vor so organisatorischen Sachen, also einen Arzttermin ausmachen, die Bank anrufen, so diese Sachen. Aber ich habe auch festgestellt, wenn man so eine Aufgabe aufschiebt, dann ist man ja nicht faul, sondern man ist trotzdem produktiv, nur halt eben mit den falschen Dingen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Prokrastination was mit Faulheit direkt zu tun hat.
Ja, den Punkt verstehe ich wirklich sehr gut. Das sehe ich auch so. Und ich bin vor allem gespannt, wie man das auflösen kann. Das wird uns heute unser Experte beantworten. Wir haben den Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert zu Gast. Was ich bei mir selbst beobachte, dass ich immer dann prokrastiniere, wenn die Aufgaben mir total riesig und schwer erscheinen und ich einfach nicht so richtig weiß, wie ich anfangen soll. Bevor wir unseren Experten jetzt gleich begrüßen, starten wir aber wie immer noch mit ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Besonders gut ist das Prokrastinieren bei Studierenden untersucht. 98% von ihnen schieben mehr oder weniger regelmäßig Aufgaben vor sich her und nur 2% sagen, dass sie niemals etwas aufschieben. Das zeigt eine Studie der Universität Münster aus dem Jahr 2023.
Jüngere Menschen und die, die für ihre Arbeit so ein hohes Maß an Selbstdisziplin brauchen, also zum Beispiel Studierende, aber auch Freiberufler, die sind häufiger betroffen.
Experten schätzen, dass rund 20% der Bevölkerung, also jeder Fünfte, von ständigem Aufschieben betroffen ist. Allerdings ohne, dass es gesundheitliche Folgen hat.
Ständiges Prokrastinieren kann sich aber auch negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Und das kann sogar so schlimm werden, dass Experten fordern, dass Prokrastination offiziell als psychische Erkrankung anerkannt wird.
Unser heutiger Gesprächspartner ist Hans-Werner Rückert. Er ist psychologischer Psychotherapeut und Psychoanalytiker mit einer eigenen Praxis in Berlin und bildet auch Psychotherapeuten aus. Er hat über 20 Jahre lang die psychologische Beratungsstelle für Studierende an der Freien Universität Berlin geleitet und da kam das Thema Prokrastinieren auch häufiger auf. Und er hat auch mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Hans-Werner, wir freuen uns riesig, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem Thema Prokrastinieren. Was fasziniert dich denn so daran?
Ich finde das ein großartiges Phänomen, dass Menschen der festen Überzeugung sind, dass sie unbedingt etwas machen wollen oder sollen und dann einige von ihnen staunend feststellen, dass sie genau das nicht tun. Und dass sie nach Erklärungen suchen, manchmal finden sie welche, die sie befriedigen, manchmal auch nicht. Und gerade die, die keine Erklärung finden, die finde ich besonders spannend. Weil das ist ja erstmal ein Widerspruch, da bleibt dann der Verstand stehen. Ne? Ich will es machen, ich muss es machen, ich mache es aber einfach nicht.
Es gibt ja Ratgeber, die du geschrieben hast, die sich direkt an Studierende wenden. Manche haben jetzt vielleicht das Klischee des in Anführungsstrichen faulen Langzeitstudenten im Kopf. Ist denn da was dran?
Also es taucht bei all denen auf, die Freiräume haben. Also auch bei eurer Berufsgruppe zum Beispiel, Journalistinnen, Journalisten, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte und eben auch Studierende, die sich ihre Zeit einteilen können, die nicht am Fließband stehen. Denn wenn man am Fließband steht und aufschiebt, dann steht man nicht mehr lange am Fließband.
Lass uns doch mal, dass wir so ein bisschen alle auf dem gleichen Stand sind, vielleicht so eine Definition für das Prokrastinieren festlegen.
Es gibt drei wesentliche Merkmale, die Prokrastinieren ausmachen. Das eine ist diese feste Überzeugung, von der ich schon gesprochen habe, von Leuten, die sagen, ich will das aber tun, ich will es eigentlich tun, ich muss es tun, ich muss mein Studium zu Ende bringen oder ich muss diesen Auftrag erledigen. Das zweite ist, dass sie es dann nicht tun, aber stattdessen etwas anderes tun. Und das ist die Unterscheidung zu Faulheit. Wer faul ist, macht dann einfach gar nichts oder geht spazieren. Aber wer prokrastiniert, erledigt andere Dinge. Das können sinnvolle Dinge sein. Früher wurde dann viel gestaubsaugt oder die Fenster wurden geputzt. Heute sortiert man seine iTunes-Bibliothek um oder löscht seine alten E-Mails. Das ist vielleicht gar nicht so erforderlich. Und das Dritte ist, dass man sich, solange man jedenfalls sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, irgendwie in die eigene Tasche lügt. Also, dass man Ausreden erfindet, warum es nicht geht. Und die beliebteste und bekannteste Ausrede ist, ich war halt nicht in der richtigen Stimmung.
Welche Aufgaben prokrastinieren Menschen denn besonders häufig? Kann man das auch an der Art der Aufgaben vielleicht teilweise festmachen?
Ja, Aufgabenarten sind ein wichtiges Merkmal. Das andere ist sozusagen die Motivation. Und drittens gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Und wenn da die richtige Mischung zusammenkommt, dann rückt das Aufschieben näher oder weiter weg. Und zu den Aufgaben, die dazu disponieren, dass man die Sache nicht macht, gehören natürlich die, die besonders schwierig sind, die man also irgendwie nicht leicht angehen kann, wo man möglicherweise erstmal recherchieren muss. Dann bleibt man vielleicht in der Recherche stecken oder man ist mit Schwierigkeiten konfrontiert, die einem die gute Laune verhageln. Man kommt einfach nicht weiter. Man versteht die Texte, die man lesen muss, beispielsweise nicht, oder man hat mathematische Gleichung vor sich, die man nicht lösen kann, dann wird man frustriert und dann rückt das Aufschieben auch näher.
Kannst du uns erklären, was die psychologischen Ursachen hinter der Prokrastination sind? Also warum wir dazu neigen, Dinge aufzuschieben, obwohl wir ja wissen, die sind danach immer noch da. Also das hat irgendwann negative Konsequenzen, wenn ich das immer weiter vor mir herschiebe. Das geht ja nicht weg.
Es gibt natürlich jede Menge Ursachen. Manche davon sind auf der Hand liegend und andere sind irgendwie verborgener, dass wir alle mit Unlust konfrontiert sind bei bestimmten Aufgaben, ist ein Alltagsphänomen. Und wenn man merkt, also die Aufgabe, die vor einem liegt, macht keinen Spaß, sie ist schwierig, herausfordernd, anstrengend, dann neigt man dazu zu sagen, ach, das mache ich vielleicht lieber morgen, heute habe ich dazu keine Lust. Das kann man ausweiten und dann tauchen alle die Aufgaben auf, die im weitesten Sinne mit negativen Gefühlen verbunden sind, wo also Frust droht, Enttäuschungen, manchmal auch negative Folgewirkungen. Das ist zum Beispiel bei manchen Menschen so, die Angst haben vor dem Erfolg. Das ist bei Sportlerinnen und Sportlern so manchmal, weil der Erfolg, den sie gehabt haben, eine Messlatte darstellt für die nächste Aufgabe. Das heißt, das Scheitern rückt bei dem nächsten Schachturnier oder bei dem nächsten Tennisturnier näher und es wird wahrscheinlicher, dass man irgendwann auf die Nase fällt. Das ist auch ein Motiv dafür, Dinge herauszuschieben. Und dann gibt es neben dieser Vermeidung negativer Gefühle, die irgendwie mit den Aufgaben in Verbindung gebracht werden, noch eine Sondergruppe von Menschen, die aufschieben, weil die dadurch einen Kick in ihrem Leben erzeugen, eine Art von Erregung, die tatsächlich nur durch Aufschieben zu kriegen ist.
Was ist das für ein Kick, der da dahinter steht?
Es gibt Leute, die können das sehr schön beschreiben. Die müssen zum Flughafen, ne? Die Empfehlung ist, 2 Stunden vorher da zu sein. Das ignoriert man dann sowieso schon, weil eine Stunde müsste doch auch reichen. Und wenn es dann soweit ist, dass man aus dem Haus gehen müsste, dann fährt der Bus aber schon vorbei. Also muss man ein Taxi rufen. Am Taxistand ist natürlich niemand. Die ganze Zeit steigt der Adrenalinpegel an. Schließlich hat man ein Funktaxi erwischt und sagt, ich muss unbedingt zum Flughafen. Dann muss man den Taxifahrer bestechen, sagen, ignoriere mal die Geschwindigkeitsbeschränkung, ich muss da hin. Und dann muss man die Ground Stewardess beschwichtigen und die dazu kriegen, dass der Finger, der vom Flugzeug schon zurückgefahren ist, wieder rangefahren wird. Und dann betritt man die Kabine. Und alle gucken einen an und hassen einen und sagen, das ist der Typ, wegen dem wir hier schon jetzt wieder eine Viertelstunde Verspätung haben. Und wenn man dann angekommen ist in München, hat man natürlich eine tolle Geschichte zu erzählen.
Okay, also man stürzt sich in ein Abenteuer.
Kann ich nicht nachvollziehen, dass das toll sein
absolut.
Soll.
Absolut, absolut. Weil wer 2 Stunden vorher da ist, hat nichts zu berichten. Man kann sagen, ich war rechtzeitig da, ich ging durch die Security, dann habe ich mir noch einen Fokus gekauft und mich hingesetzt und gelesen. Das ist banal und langweilig.
Inwieweit spielt denn Selbstregulation bei den Ursachen eine Rolle? Also es gibt ja Menschen, denen fällt es schwerer, Verhaltensweisen, aber auch Emotionen und Impulse zu kontrollieren. Ist das auch ein Hintergrund, der dazu beiträgt, dass wir prokrastinieren?
Ja, Selbstregulation ist natürlich eine feine Sache, wenn man das beherrscht und wenn man das gelernt hat. Und wenn man gelernt hat, also sich die Aufgaben beispielsweise anzuschauen, einzuteilen, sich möglicherweise erstmal dadurch zu belohnen, dass man die Sachen erledigt, die einem leicht von der Hand gehen, dann kommt man schon mal in eine gute Stimmung. Und wenn man dann gelernt hat, auch rechtzeitig wieder vielleicht Pausen zu machen, aufzuhören, nicht in so eine Art von Binge-Learning oder Binge-Erledigung zu kommen, sondern sich die Sachen einzuteilen. Und auch wenn man seine Aufgaben überblicken kann, also exekutive Funktionen, wie die Neurobiologen das nennen, aktivieren kann, die einem Übersicht verschaffen und die einem signalisieren, ich bin auf einem guten Weg. Wer das kann und Selbstwirksamkeitserwartungen auf die Weise positiv entwickelt hat, hat es natürlich leichter, Dinge zu erledigen. Wer das nicht gelernt hat, hat ein Problem.
Ich möchte ganz kurz auf das Binge-Learning eingehen, weil du das genannt hast. Also das heißt irgendwie, dass man so wie am Fließband Aufgaben erledigt oder jetzt als Studierender den Stoff in sich reinschaufelt, aber sich dabei fast selbst so ein bisschen überfordert oder das einfach irgendwie ja nicht fühlt und dann weniger mitnimmt. Oder was ist genau damit gemeint?
Ja, das ist dieses Phänomen, dass Leute eben Dinge lange aufschieben, dann rückt die Deadline vielleicht irgendwann näher und dann kommt der Gedanke auf, ich mache einfach ein bisschen Nachtschichten, ne? Ich arbeite am Stück, ich helfe auch vielleicht chemisch ein bisschen nach, eben mit literweise Kaffee oder Nikotin oder schlimmeren, harteren Substanzen. Das fühlt sich für diejenigen, die das machen, manchmal ganz gut an, weil sie das Gefühl haben, ich bin jetzt in so einer Art gehobenem Gefühlszustand. Leider ist die Qualität von diesen Arbeiten, die dann in durchwachten Nächten entstehen, meistens schlechter. Es ist auch störanfällig, nicht? Weil wir kennen das alle, dass dann mitten in der Nacht natürlich sich herausstellt, dass der Drucker, mit dem man die Arbeit ausdrucken wollte, keine Tinte hat und die Geschäfte haben zu, dann kommt Panik dazu. Aber dieses Gefühl, dass man vielleicht auf den letzten Drücker die Arbeit dann doch noch im Institut abgeben kann und die Sekretärin einen anlächelt, ist für manche dann Belohnung genug, um zu sagen, ach, das mache ich nächstes Mal doch auch wieder. Wie gesagt, die Qualität leidet darunter.
Es ist ja grundsätzlich so, dass es Menschen gibt, denen es leichter fällt, Dinge anzupacken. Andere tun sich da schwerer. Manche schieben einfach viel mehr auf als andere. Warum ist es so und welche Persönlichkeitseigenschaften gibt es denn, die dazu führen, dass es schwerer wird, Dinge anzupacken?
Die akademische Psychologie hat ja 5 wesentliche Persönlichkeitsmerkmale ermittelt, so die Big 5 Personality Factors. Und einer davon, sagen die Expertinnen und Experten, heißt Gewissenhaftigkeit. Also Sorgfalt und Genauigkeit bei der Aufgabenerledigung. Und manche sagen, wer auf diesem Faktor hohe Ausprägungen hat, der macht eben seine Sachen oder ihre Sachen. Und wer auf diesem Faktor geringe Ausprägungen hat, neigt dazu, dann eben auch Opfer von störenden, ablenkenden Impulsen zu werden, findet das schwer, bei der Sache zu bleiben, hat nicht gelernt, sich zu belohnen, handelt sich durch Unaufmerksamkeit und Ablenkung mehr Frust ein, dann sinkt die Motivation. Also dieser Faktor Gewissenhaftigkeit ist einer, der im Mittelpunkt des Interesses steht, wenn man über Persönlichkeitsfaktoren redet. Ein zweiter Faktor, der eine Rolle spielt, ist zugeschriebener Perfektionismus. Wobei das Interessante ist, dass zugeschriebener schlimmer ist als wirklich empfundener oder erstrebter Perfektionismus. Das heißt, wenn das von einem erwartet wird, wenn man beispielsweise ein Elternhaus hat oder ein Umfeld, wo gesagt wird, also du hast eine 2 geschrieben in der Hausarbeit in der Schule, das ist schlecht, warum ist es keine 1? Dann gerät man unter Umständen unter Druck. Und wenn man weiß, von einem werden Höchstleistungen erwartet in jeder Hinsicht und man auch selber bestrebt ist, diese Höchstleistung zu erbringen, dann kann man sich mit dem Perfektionismus herumschlagen. Und wir wissen ja alle, wenn man Perfektionismus als Merkmal mit sich herumträgt, dann ist es am klügsten, noch gar nicht anzufangen mit dem Projekt. Weil sobald man angefangen hat, weiß man, ich kriege das perfekt nicht hin. Und für Menschen, die perfektionistisch unterwegs sind, ist das extrem kränkend und belastet das Selbstwertgefühl, sodass die Tendenz, ich mache stattdessen was anderes, ne? Ich sortiere jetzt also meine Outlook-Kontakte um, das wird dann verlockender.
Wie ist es denn mit Selbstwirksamkeit? Da habe ich gelesen, die spielt auch eine wichtige Rolle. Also es gibt Menschen, die haben eher die Überzeugung, dass sie schwierige Situationen und Herausforderungen gut meistern können als andere. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit Prokrastination dann zusammenhängen kann.
Ja, absolut. Also ich meine, Selbstwirksamkeit ist so ein Ausdruck aus der akademischen Psychologie. Der Normalmensch nennt das Zuversicht. Also wenn ich Zuversicht habe, dass ich eine Aufgabe schaffen kann, wenn ich Zuversicht habe, dass auch wenn ich vielleicht 2 oder 3 Anläufe brauche und dabei erstmal auch Misserfolg erlebe, dass ich aber dranbleiben kann und dass sich irgendwann der Erfolg schon einstellt, wenn ich die Zuversicht habe, dass ich auch Aufgaben, zu denen ich vielleicht nicht gerade die größte Lust des Universums verspüre, erledigen kann und wenn ich weiß, ich fühle mich hinterher wohler, als wenn ich die ganze Sache vor mir herschiebe, das würde die akademische Psychologie dann als geglückte Selbstwirksamkeitserwartungen beschreiben. Und klar, wer das Glück hat, so etwas erwerben zu dürfen, ist im Leben leichter unterwegs. Und auch, das ist das Aufregendste überhaupt, wer gelernt hat, Belohnungen aufzuschieben, nicht? Weil der zentrale Mechanismus des Aufschiebens besteht ja darin, dass ich angesichts einer schwierigen Aufgabe am Schreibtisch aufstehe, in die Küche gehe, sage, ich muss jetzt erstmal einen Joghurt essen, dann tue ich das, dann mache ich den Abwasch, weil ich sehe, hier ist Unordnung, dann habe ich also Hände in warmem Wasser, dann höre ich die Nachrichten, dann lese ich die Zeitung, dann habe ich wieder Appetit auf einen Joghurt, es ist aber keiner mehr da, also muss ich einkaufen gehen. Konsum ist im Kapitalismus eine Belohnung erster Ordnung. Und wenn ich dann nach Hause komme, sage ich, ach, der Tag ist schon so weit fortgeschritten, ne? Du hast deine Sachen nicht erledigt, tröste dich doch durch einen Kinobesuch. Und das heißt, ich habe gelernt, mein Gehirn, das mich die ganze Zeit beobachtet hat, hat gelernt, aufschieben lohnt sich total. Ja, statt am Schreibtisch zu hängen und negative Gefühle zu ertragen, habe ich die ganze Zeit gute Gefühle gehabt. Und das schale Gefühl am Ende des Tages ist also durch die guten Gefühle, die ich tagsüber hatte, dann ausgeglichen. Ne? Und so kann man sagen, lernt das Gehirn zu sagen, ach, schieb die Dinge doch raus, fühlt sich doch gut an.
Ja, ich glaube, da können viele gerade mitfühlen mit diesem Gedankengang, den du gerade beschrieben hast. Mit dieser Selbstwirksamkeit, kann man das auch irgendwie lernen? Also kann man das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch für sich selbst verbessern?
Ja, das kann man machen. Also man würde ja sagen, wenn man das in der Kindheit beispielsweise lernt, nicht? Nehmen wir mal die berühmten Hausaufgaben, wenn man das Glück hatte, dass da irgendjemand zu Hause war, die Person hat sich erkundigt, hast du Hausaufgaben, wie viel ist es denn, wann willst du die machen, dann hat man schon mal gelernt, okay, wir verschaffen uns einen Überblick. Und wenn man Freiräume hatte, wenn also Mutter oder Vater oder Oma oder Opa oder wer auch immer gesagt hat, wann willst du das machen? Wann willst du damit anfangen? Und wenn ich dann gesagt habe, oh, das mache ich heute Abend, jetzt gehe ich erstmal irgendwie Fußball spielen. Und wenn die gesagt haben, okay, wie lange? Halbe Stunde und dann kommst du zurück und dann fängst du an. Und ich mich darauf eingelassen habe, dann habe ich gelernt, okay, man muss sich nicht sklavisch irgendwelchen Plänen unterwerfen, nicht? Man hat Freiräume und Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und wenn ich dann nach einer halben Stunde nach Hause komme, ich komme natürlich nach einer Dreiviertelstunde nach Hause, nicht nach einer halben, weil ich ein bisschen aufsässig auch bin und das gut tut. Und wenn das okay ist und wenn es dann losgeht und wenn dann irgendwie die Wartungsperson, die auf mich aufpasst, kommt nach einer Dreiviertelstunde und sagt, na, du sitzt ja immer noch dran, das ist ja toll, das ist ganz gut durchgehalten, mach mal Pause, ne? Hier gibt's ein Stückchen Kuchen oder so, dann lerne ich Selbstwirksamkeitserwartungen und lerne Zuversicht und lerne mir zu vertrauen. und auch die Dinge mit einer gewissen Elastizität zu handhaben. Und wenn ich das nicht lernen konnte, aber für sinnvoll halte, so vorzugehen, dann muss ich mir das eben später selber beibringen. Und das heißt, ich müsste als erstes mir sagen, okay, diese Idee, den Schreibtisch so schnell wie möglich zu verlassen bei negativen Gefühlen, das ist eine schlechte Idee. Ich bleib sitzen, auch wenn ich nicht vorankomme, auch wenn ich dieses Buch, das ich lesen müsste, nicht lese. Ich bleibe 20 Minuten sitzen und anschließend gehe ich in die Küche und belohne mich mit einem Joghurt, und zwar fürs Durchhalten. Dafür, dass ich diese negativen Gefühle auf mich genommen und ertragen habe, das ist auch eine Leistung. Das ist nicht die, um die es ursprünglich ging. Aber wenn jemand keine Selbstwirksamkeitserwartungen hat, dann muss man halt erstmal mit dem Aufbau solcher Erwartungen anfangen. Und das zu tun und negative Gefühle auf sich zu nehmen, verlangt nach einer Belohnung. Und so allmählich lernt das Gehirn, das uns, wie gesagt, ständig beobachtet, aha, also es gibt auch Belohnungen für negative Gefühle und man zerbricht nicht an ihnen. Man kann das ruhig mal auf sich nehmen.
Jetzt sind wir, Hans-Werner, mittendrin in den Strategien, die wir entwickeln können, um dem Prokrastinieren entgegenzuwirken sozusagen. Ich würde jetzt mal gerne wissen, in der konkreten Situation, also wenn ich mich ertappe, dass ich anstatt meine Reportage zu schreiben, aufstehe und Dehnübungen mache oder dann halt auch zum Kühlschrank laufe. Was kann man denn in dieser ganz konkreten Situation tun?
Ich bin ja ein Fan davon, dass man sich einen Überblick verschafft, nicht? Ob das machen die beispielsweise in Schweden schon in der Schule, dass die Kinder lernen, sich einen Überblick über die Woche zu verschaffen am Montag. So, und das finde ich für die Reportage und das Wäsche zusammenlegen und all die Aufgaben, die vielleicht zwangsläufig dazukommen, auch eine gute Idee, weil man dann sieht, wo sind denn überhaupt die Zeiten und die Slots, wo man an der Reportage arbeiten könnte und anderen Zeiten irgendwie diese anderen Dinge macht. Und wenn man sich diesen Überblick verschafft hat, dann taucht ja die Frage beispielsweise nach der Motivation auf, ob man Lust hat, an dieser Reportage zu arbeiten, also ob du motiviert bist, das zu diesem Zeitpunkt zu machen, den du festgelegt hast. Und je weniger du motiviert bist, weil die Reportage vielleicht sehr schwierig ist oder die Interviewpartnerinnen schlecht zu erwischen sind oder unlustig sind und weil da Widerstände mit im Spiel sind, desto wichtiger ist es, das möglichst detailliert zu planen. Und planen klingt immer irgendwie blöd, aber im Grunde braucht man nur ein Blatt Papier und einen Bleistift und sich mit den Schwierigkeiten, die möglicherweise auftauchen können, zu beschäftigen und sich zu überlegen, was mache ich denn eigentlich? Wie oft telefoniere ich einer Interviewpartnerin oder einem Interviewpartner hinterher? Und wann sage ich so, für heute vertage ich das? Und dann mache ich das in einer Zeit, die ich vielleicht als Pufferzeit festgelegt habe, also später in der Woche. Solche Dinge können einem dabei helfen, dass man also ein gutes Gefühl zumindest hat. Und das gute Gefühl, das würde ich gerne nochmal unterstreichen, ist bei der Aufgabenerledigung ja total wichtig, weil bevor man aus der Erledigung selber heraus ein gutes Gefühl bezieht, das ist die berühmte intrinsische Motivation, die Sache selbst macht Spaß, ne, und deswegen mache ich sie. Und ich bin eher dann in Gefahr, dass ich sie zu lange mache, dass ich gar keine Pausen mache, sondern dass mich das so begeistert, dass ich in den Flow gerate. Und dann müsste ich mich eher mit selbstregulativen Strategien dazu bringen, zu sagen, naja gut, ich bin jetzt so richtig drin, aber eine Pause ist trotzdem eine gute Idee für die Dehnübung, von denen du gesprochen hast. Das, so auf die Weise kann man also dafür sorgen, dass man motiviert bleibt und dass man gute Gefühle hat, denn wir machen immer alle die Dinge problemlos, die zu ungefähr 70% mit guten Gefühlen verbunden sind. Das ist das berühmte psychoanalytische Lustprinzip, ne? Dass wenn man sich einen Lustgewinn erwartet, dann gehen die Dinge leichter zu erledigen. Also Überblick verschaffen, planen, sehen, wo die Slots sind, prüfen, ob das noch weitere Widerstände gibt und sich darauf vorbereiten, wie man sich mit denen auseinandersetzen kann. Das würde ich denken, ist eine gute Idee.
Und zum Planen gehört es ja jetzt nicht nur dazu, dass ich sage, von 9.15 Uhr bis 11 Uhr arbeite ich jetzt konzentriert an der Reportage, sondern gerade bei so großen Aufgaben, also mir geht's manchmal bei schwierigen Aufgaben so, ich weiß einfach gar nicht, wie ich anfangen soll, dass man dann auch für diese Aufgabe selber sich irgendwie Schritte setzt, also das irgendwie aufteilt in kleinere Schritte, oder? Das kann hilfreich sein.
Ja, das Portionieren ist ganz wichtig, ne? Dass man sich das in kleinere Schritte zerlegt, die nicht so schwierig und überwältigend erlebt werden wie die große Herausforderung. Und was anderes, was auch manchmal Leute einfach unterschätzen oder gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wenn die Reportage schwierig ist und wenn der Anfang schwierig ist, dann denken viele Leute, man muss also heroisch das alleine auf sich nehmen, was natürlich auch nicht zwingend ist, wenn man drüber nachdenkt. Dann könntest du, Andrea, mit Antonia sprechen, deinem Gegenüber, und sagen, so, jetzt soll es mal losgehen, es ist 9.15 Uhr, ich habe mir das vorgenommen. Hast du einen Tipp für mich? Wie komme ich am besten rein? Und dann könnte Antonia sagen aus ihrer Erfahrung, naja, ich lege mir dann immer eine Praline hin, ne, und die gucke ich an und in 15 Minuten weiß ich, dann stürze ich mich auf sie. Und das motiviert mich. Das ist besonders hilfreich, wenn man, nehmen wir mal das berühmte Beispiel, der Keller müsste entrümpelt werden. Wenn man das ernsthaft machen will, dann würde ich sagen, gibt es eine gute Methode, wie das geht, nämlich man veranstaltet eine Kellerausräumparty und lädt alle seine Freunde und Bekannten ein und man selber sitzt vor dem Keller im Regiestuhl.
Das finde ich gut.
Die Freunde und Bekannten dürfen in den Keller gehen und die tragen alles raus und zeigen einem das. Und wir nicken und sagen, kannst du haben? Kannst du mitnehmen, wenn du möchtest, oder wegschmeißen. Und wir sagen auch, was bleibt. Also dieser Gedanke, ich muss es heroisch alleine machen, ist manchmal gar nicht berechtigt, sondern ist etwas, was wir automatisch unterstellen. Und wenn wir uns Zeit geben, mal drüber nachzudenken, kommen wir auch auf den Gedanken, ich muss es ja gar nicht alleine machen. Ich muss es nicht heroisch schultern.
Das finde ich super mit der Kellerausräumparty. Ich glaube, auf meiner langfristigen To-Do-Liste, die ich habe, steht schon seit mehreren Jahren, dass ich meinen Abstellraum aufräume. Ich weiß noch nicht, wie begeistert meine Freunde wirklich davon wären, aber probieren könnte ich es mal.
Du musst dir natürlich den Mund wässrig machen und so tun, als ob in diesem Raum tolle Dinge stecken.
Das werde ich machen. Da gibt es noch dieses große Thema der Ablenkungen. Gibt es denn Strategien, um Ablenkungen zu minimieren, die man mal ausprobieren sollte?
Der Umgang mit ablenkenden Impulsen gehört zum sogenannten Selbstmanagement, ne? Dass man jetzt nicht nur die Zeit managt, das hatten wir vorher schon, also wo wir jetzt Slots festgelegt haben, das ist meistens leichter. Das Selbstmanagement, also ablenkenden Impulsen zu widerstehen oder Versuchungen aus dem Weg zu gehen, das ist für manche Menschen etwas schwieriger. Und die Leute, die sich mit Arbeitstechniken und Ähnlichem beschäftigen, haben eine gute Idee entwickelt. Und das ist das sogenannte Lerntagebuch. Das bedeutet, ich habe neben dem Papier, auf dem ich die Aufzeichnungen mache für mein Projekt, habe ich eine Kladde oder ein Ringbuch, in das ich alle ablenkenden Impulse, die während der Arbeit auftauchen, eintrage, dann, wenn sie kommen. Also ich sitze an meinem Schreibtisch, nicht, und der Gedanke kommt, geh doch mal zum Kühlschrank. Was steht da eigentlich noch drin im Kühlschrank? Und dann, statt das zu tun, schreibe ich das auf, Kühlschrank, checken. Die Neurobiologen würden sagen, dadurch, dass man diesen ablenkenden Impuls mit motorischer Aktivität, also mit muskulärer Aktivität durch das Schreiben und das Betätigen von Fingern und Armmuskulatur bearbeitet, reduziert sich diese Spannung ein bisschen. Also man führt die Energie, die einen sonst dazu führen könnte, tatsächlich in die Küche zu gehen, ab. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Strategie, um mit Ablenkungen umzugehen. Wenn die Ablenkung darin besteht, dass die beste Freundin oder der beste Freund anruft, dann kann man natürlich sagen, okay, Handy kann man auch ausschalten oder im Flugmodus stellen. Man kann aber auch die beste Freundin, den besten Freund instrumentalisieren, kurz rangehen und sagen, pass mal auf, im Moment störst du. Aber wenn du in 30 Minuten anrufst, dann ist dein Anruf für mich eine Belohnung, weil ich möchte gerne 30 Minuten an der Reportage arbeiten. Ist das okay?
Bist du denn ein Fan davon, sich so täglich eine To-Do-Liste zu schreiben mit den Dingen, die man abarbeiten muss? Ich habe das Gefühl, mir hilft es irgendwie immer, weil dann habe ich nicht tausend Sachen im Kopf rumschwirren, sondern dann habe ich alles mal aufgeschrieben, dann habe ich es eben portioniert in kleinere Aufgaben und kann es dann besser abarbeiten, weil ich nicht die ganze Zeit im Kopf habe, was ich alles noch machen muss.
Ja, ich bin ein Freund solcher To-Do-Listen, wie du sie gerade beschreibst, weil ich mal unterstelle, das ist dann also eine handhabbare Liste, wo die Aufgaben des Tages draufstehen. Manche Leute haben To-Do-Listen, die sind eigentlich Friedhöfe. Da stehen so Projekte drauf, die seit 3 Jahren irgendwie man jeden Tag draufschreiben könnte. Sowas ist eigentlich unnötig, ne? Deswegen denke ich, wenn man so eine für den Tag vorgesehene To-Do-Liste hat, das ist gut, wenn man eine hat. Ja, viele Kalender, so Ordnungssysteme einem das offerieren, wo man so eine Wochenübersicht hat oder eine Monatsübersicht oder vielleicht auch so ein Jahresplaner. Das ist auch gut. Ich habe einen Planer auch, da kann ich also bis zum Jahr 2900 planen. Das ist ein bisschen zu lang, den bearbeite ich also nur ansatzweise. Aber das Entscheidende bei diesen To-Do-Listen, die über langfristige Zeiträume gehen, ist, dass man ehrlich mit sich ist und dann nicht alles raufschreibt, was man machen könnte, sondern vielleicht kann man so anfangen, dass man alles raufschreibt, was man gerne machen könnte und anschließend streicht man die Hälfte, weil man weiß, das mache ich sowieso nie.
Ich würde gerne nochmal auf die psychologischen Eigenschaften, die wir bei den Ursachen hatten, eingehen. Wir hatten ja zum Beispiel Perfektionisten, also Menschen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind, prokrastinieren häufiger. Kann man denn diese Glaubenssätze angehen?
Ja, das kann man machen und es ist so, das, was ich zum Beispiel in einem der Bücher, das ich mal geschrieben habe, Schluss mit dem ewigen Aufschieben, da ist so ein Programm drin, wie man das machen kann, selbsthilfemäßig. Und wenn man mit seinem verbesserten Selbstmanagement, wenn man mit einem besseren Zeitmanagement, wenn man mit der Überprüfung von bestimmten Glaubenssätzen, ich muss immer das Allerbeste auf der Welt liefern, sich selber auseinandersetzt, dann kann man eine ganze Menge von den Problem lösen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das sind die verborgenen Ursachen, die dazu führen, dass Menschen Dinge vor sich herschieben. Die sind dann oft sehr verzweifelt. Die haben vielleicht sogar versucht, auch schon mit Selbsthilfeprogrammen oder mit Hilfe von einer Verhaltenstherapie an den Problemen zu arbeiten und sind nicht vorangekommen. Und das ist dann etwas, wo unbewusste Motive ins Spiel kommen. Unbewusst heißt also nicht, ich habe so eine dumpfe Ahnung. Es heißt auch nicht, es ist Unlust im Spiel, sondern es sind Leute, die schwören Stein und Bein. Ich will es wirklich machen. Ich bin total motiviert. Also beispielsweise habe ich mit einigen Menschen zu tun gehabt aus dem Management von Unternehmen, die auf eine erfolgreiche Karriere zurückschauen und die sagen, ich habe ein neues Projekt vor Augen und brenne drauf. Ich will das erledigen. Tatsächlich verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich mache einfach nicht die dafür erforderlichen Schritte. Ich habe einen Mentor im Unternehmen, der ist schon seit 3 Wochen hinter mir her und will mit mir sprechen. Und ich versuche, diesem Gespräch auszuweichen. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist los mit mir? Und wenn man in so einer Situation ist, dass man wieder Ochs vom Berge steht, dann helfen einem diese Strategien, über die wir bislang gesprochen haben, nicht, sondern dann ist man mit einer ganz anderen Situation konfrontiert, dass nämlich unbewusste Dinge im Spiel sind, das heißt Dimensionen, von denen man nicht weiß, dass man sie weiß. Und da braucht man ein Gegenüber. Also wie man einen Spiegel braucht, um sich selbst zu erkennen, braucht man manchmal andere Menschen, also vielleicht eine Therapeutin oder einen Therapeuten, um herauszufinden, was da los ist. Und manche Menschen staunen dann anschließend, weil das, was sich im Beispiel dieses Managers herausgestellt hat, war das nächste Projekt, auf das er sich freute, in China stattfinden sollte, nachdem bereits Mexiko und Brasilien als Stationen abgehakt waren, kam jetzt China. Und China bedeutet noch mehr Fremdheit, noch mehr Personalverantwortung, noch mehr Budgetverantwortung. Das war so halbwegs bewusst, wurde aber positiv umgedeutet, freue ich mich drauf, tolle Herausforderung, nächster Karriereschritt. Was dieser Mensch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war eine tief sitzende Angst, die Familie darüber zu verlieren. Weil es gab genügend Anzeichen, dass die nicht mitgehen würden nach China. Und das rührte an eine eigene Erfahrung aus der Kindheit, verlassen worden zu sein von den Eltern. Und so, solche Dinge, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, ist doch klar, liegt doch auf der Hand. Aber wir wissen das alle, dass wir manchmal auf der Hand liegt, nicht sehen und den Wald vor Bäumen nicht. Und dann braucht man tatsächlich Hilfe von außen.
Manchmal gibt es Situationen, wo auch eine psychotherapeutische Hilfe sinnvoll sein kann. Jetzt ist es so, dass es auch Menschen gibt, bei denen das Aufschieben das Leben so sehr bestimmt, dass es zum Problem wird. Also, dass sie ihren normalen Alltag dann gar nicht mehr richtig bewältigen können. Wann bezeichnet man das Aufschieben denn als krankhaft und was bedeutet das dann auch für die Betroffenen?
Krankhaftes oder pathologisches Aufschieben beginnt meiner Ansicht nach damit, dass Leute, die das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, also die beispielsweise den Kopf in Sand stecken und Post nicht mehr öffnen, nicht? Also Messi-mäßig in ihren Wohnungen nicht mehr die Vorhaben schaffen, die erforderlich sind, um da eine gewisse Ordnung oder Sauberkeit zu gewährleisten und auch nicht mehr die Zuversicht haben, die Selbstwirksamkeitserwartung, über die wir vorhin gesprochen haben, dass sie das wieder auf die Reihe kriegen, sondern in verzweifelte Zustände geraten. Und wenn man die Kontrolle über das eigene Leben verliert, dann geht natürlich das Selbstwertgefühl irgendwann auch verloren, weil wir alle beziehen Selbstwertgefühl auch daraus, dass wir so einigermaßen die uns wichtigen Dinge erledigen und auf die Reihe kriegen. Und wenn das nicht mehr passiert, wenn wir also in einer ähnlichen Situation sind wie vielleicht eine alkoholkranke Person, die sich auch immer wieder vornimmt, ich bleibe nüchtern, aber dann am nächsten Tag doch wieder mit der Flasche in der Hand da sitzt, dann ist das eine Situation, die einen schon in die Verzweiflung treiben kann. Das andere, was dazu auch beiträgt, ist, dass man vor sich selbst allmählich als unglaubwürdig dasteht, nicht? Dass man zwar immer noch unterwegs ist und Leuten sagt, ich arbeite an dieser Abschlussarbeit, ich arbeite an meiner Doktorarbeit, ich arbeite an einem Roman. Und wenn die Leute dann sagen, naja, aber das machst du seit 20 Jahren, bist du überzeugt, da kommt noch was bei rum, dann wird natürlich das Selbstwertgefühl auch tangiert und dann ist es leicht gesagt, dass man diese Vorhaben ja auch aufgeben könnte. Aber wenn man merkt, dass man 20 Jahre mit einem Roman unterwegs war, dann ist das gar nicht so leicht zu sagen, ich distanziere mich von diesen Projekten und befreie mich vielleicht von solchen Altlasten. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, durch Aufschieben jetzt in weitere sekundäre Probleme, vielleicht in eine Verschuldung geraten ist oder in eine Sucht geraten ist, dann kommt man da ohne Hilfe von außen nicht mehr raus.
Und wenn man jetzt feststellt, man ist an einem Punkt, wo man ohne Hilfe nicht mehr rauskommt und sich professionelle Hilfe suchen will, an wen könnte man sich da wenden und wie würde dann auch so eine Behandlung aussehen?
Also man kann sich dann natürlich an niedergelassene Kolleginnen und Kollegen wenden. Es gibt ja keine Prokrastinationsberatungsstellen. Man kann sich vielleicht an die Universität, die es in dem Ort, in dem man lebt, hoffentlich gibt, wenden, weil diese Prokrastinationsprobleme tatsächlich in den Beratungsstellen an Universitäten mit am bekanntesten sind. Die wissen dann vielleicht auch am ehesten, wer in der Region sich damit auskennt. Aber es gibt natürlich auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Man kann sich bei den Psychotherapeutenkammern erkundigen. Man kann sich auch bei den jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen erkundigen, wer als ärztliche oder psychologische Psychotherapeutin vielleicht in Betracht kommt. Und was die Behandlung angeht, wird es so sein, dass man mutmaßlich versuchen wird, mit einer Art von der Oberfläche ausgehendem Vorgehen, also eher einer Verhaltenstherapie, zu sehen, ob man an den Selbstwirksamkeitserwartungen, an der Planung, am Belohnungsmanagement arbeiten kann. Wie gesagt, in 3/4 aller Fälle wird das funktionieren, wenn die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin stimmt? In einem Viertel aller Fälle wird es nicht ausreichen, sondern man wird mit konfrontiert sein mit unbewussten Dimensionen. Und dann ist eher eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie oder eine analytische Psychotherapie angezeigt.
Kann es auch sein, dass Prokrastination in schlimmeren Fällen auch zu anderen psychischen Erkrankungen sogar führen kann?
Ja, es gibt natürlich die Phänomene, dass eine ausgedehnte Prokrastination ein Auslösefaktor ist für depressive Verstimmungen. Denn wenn man Dinge konstant nicht auf die Reihe kriegt und jetzt also sich mal löst von dem Modell der Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler und Bohemians, dann ist das immer mit Leid verbunden, nicht? Wenn ich nicht das tun kann, von dem ich behaupte, dass ich es tun möchte, wenn ich nicht Frau oder Herr im eigenen Hause bin, das bedeutet psychisches Leid. Wenn ich das selber nicht beheben kann, das bedeutet auch psychisches Leid. Und wer wendig ist, kann sich vielleicht schneller Hilfe holen. Wer weniger wendig ist, gerät darüber vielleicht erstmal in eine verzweifelte Situation mit all den Symptomen einer Depression, also einer konstanten Absenkung der eigenen Stimmung, mit Schlafstörungen, mit Motivationsproblemen und mit dieser ausgedehnten Verzweiflung, die dann dazugehört. Das kann passieren, dass man aus der Prokrastination in die Depression schlittert. Es kann natürlich auch sein, dass hinter der Prokrastination nicht mach einfach meine Dinge nicht, eine schon entwickelte Depression steckt. Das findet man dann aber im Gespräch mit Fachfrauen oder Fachmännern heraus.
Und zum Schluss unser Goodie to go. Am Ende unseres Podcasts möchten wir euch wie immer noch einen praktischen Tipp mitgeben. Und zwar geht es um die Organisation von Aufgaben. Es ist ja wichtig, einen Überblick zu behalten. Und da gibt es Apps, die einem da helfen können. Zum Beispiel die App Chaos Control.
Ja, die App, die basiert auf der Get Things Done Methode. Das ist so eine Produktivitätsstrategie, bei der es eben darum geht, Aufgaben zu erfassen, die dann in Projekten zu kategorisieren und sie effizient abzuarbeiten.
Es gibt auch viele weitere Apps, die mit ganz ähnlichen Mechanismen arbeiten, zum Beispiel Todoist oder Notion.
Und noch so als Tipp, ihr könnt viele von diesen Apps dann auch auf euren PC oder euren Laptop runterladen und synchronisieren. Und dann habt ihr eure To-Dos immer und überall, wo ihr seid, dabei.
Und wir verlinken euch natürlich die Beispiele, die wir jetzt genannt haben, in unseren Shownotes. Damit sind wir praktisch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich möchte dich gerne abschließend fragen, was dein ganz persönlicher bester Strategietipp ist, wenn du dich selbst dabei ertappst, dass du Dinge prokrastinierst, genau wie du dann für dich persönlich vorgehst.
Ich habe irgendwann mal die Kurve gekriegt. Ich glaube, das kam vor allen Dingen durch die Lektüre dieses monumentalen Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, der irgendwo schreibt, dass er erkannt hat, dass Leiden das Beste ist, das wir im Leben erwarten können, wenn es um Aufgaben geht. Er hat also die Sache auf den Kopf gestellt, ne? Dass es nicht um das Streben nach Lust geht bei anspruchsvollen Vorhaben wie der Reportage oder dem Schreiben eines Romanes oder einer Abschlussarbeit, sondern dass es um Leiden geht. Und dass, wenn wir sagen, das will ich machen, dass wir uns fürs Leiden entscheiden. Und seit der Zeit mache ich die unangenehmsten Aufgaben immer zuerst.
Ich verstehe. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, Hans-Werner, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst. Wir haben, glaube ich, jede Menge gelernt. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um Darmkrebs. Wir sprechen darüber, wie man mit einem gesunden Lebensstil das Darmkrebsrisiko verringern kann. Und natürlich geht es auch um die Vorsorgemaßnahme Nummer 1, die Darmspiegelung. Falls ihr dazu Fragen habt oder falls ihr einen Themenvorschlag für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@focus-gesundheit.de.
Und bewertet unseren Podcast doch auf Spotify, Apple Podcast und Co. Da freuen wir uns sehr, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns und klickt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadtmenschen, der Podcast von Mein schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört doch mal rein.